Es ist der 7. Oktober 2024 und damit ist der bestialische Überfall der Hamas auf Israel genau ein Jahr her. Mehr als 1200 Menschen wurden an diesem Tag ermordet. 239 wurden von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.
Und hier kommt dann das Wunder, das muss man sagen, das propagandistische Wunder, das islamistische Kreise erreicht haben durch diese Jahrzehnte vorbereitete Manipulation und Propaganda, dass man es wirklich geschafft hat, sozusagen aus diesem winzigen kleinen Land Israel auf einem winzigen Flecken Wüstenboden mit ein paar Millionen Menschen sozusagen den Täter, das Opfer, den Goliath zu machen. Und zwar über Jahrzehnte, nicht erst jetzt in der Auseinandersetzung, sondern immer wieder. Natürlich ganz stark verbunden mit alten antisemitischen Stereotypen, die schon von den Nazis und davor vorbereitet wurden, die jüdische Weltverschwörung, das übermächtige jüdische Kapital, die amerikanische Ostküste, die Israelis und die Juden und die halten zusammen und die organisieren das hier. Auf diesen wirklich vulgär faschistischen Narrativen ist dann entstanden zu sagen, Israel ist nicht das Opfer, ist der Täter, Israel ist nicht der David, sondern ist der Goliath.
Es ist der 7. Oktober, 9 Uhr in der Früh. Eine Frau ruft beim israelischen TV-Sender Channel 12 an und wird ins Studio geschaltet. Sie ruft aus dem Kibbutz Nir Oz an. Sie flüstert. Sie sagt, dass Terroristen in ihrem Haus sind, dass sie sich mit ihren drei kleinen Kindern und ihrem Mann im Schutzraum versteckt. Ihre Stimme zittert. Im Studio ist es still. Erfahrene Kriegsreporter schweigen. Niemand weiß, was man der Frau sagen kann, wie man helfen kann. Sie fragt, warum sie alleine sind, warum noch immer niemand zu Hilfe kommt. Keine Polizei, keine Armee, nur Hamas-Terroristen. Schon damals war es unerträglich, diese Angst zu hören. Jetzt ist es noch unerträglicher. Weil wir jetzt wissen, was in Nir Oz passierte. Dass es nach diesem Anruf noch 5 Stunden dauerte, bis die israelische Armee in dem kleinen Dorf an der Grenze zu Gaza eintraf. Bis dahin hatten palästinensische Terroristen und auch Zivilisten das Dorf in ihrer Gewalt und töteten und verschleppten jeden, den sie kriegen konnten. Von den etwa 400 Einwohnern wurden 46 ermordet und 71 als Geiseln verschleppt. Es war nur eines von vielen Massakern an diesem Tag, der zum tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust wurde. Wir haben seitdem sehr intensiv aus Israel berichtet, aus Gaza, zuletzt aus dem Libanon. Und heute gibt es am 7. Oktober für uns hier eine Premiere, ein Live-Podcast in Berlin im Axel Springer Haus mit Matthias Döpfner, unserem Vorstandsvorsitzenden, der auch kurz nach dem 7. Oktober hier im Podcast schon mal zu Gast war. Hallo Matthias.
Hallo Paul.
Matthias, der 7. Oktober ist für viele das, was auch der 11. September war und ist. Etwas, woran man sich genau erinnert, wie der Tag ablief bei einem selbst. Bei mir war es so, ich bin am 7. Oktober aufgewacht durch X-Nachrichten, durch Twitter-Nachrichten, wo es die ersten Informationen gab, bin dann damals von der Ukraine nach Israel gereist. Wie war dein 7. Oktober? Wie hast du davon erfahren?
Ich war in London, saß im Auto auf dem Weg zum Flughafen und sah eine Nachricht auf meinem Handy, Krieg in Israel oder Angriff auf Israel. Das Komische ist, dass ich überhaupt nicht überrascht war. Meine Reaktion war ja klar, jetzt ist es soweit. Und habe das so mit einer Mischung aus Entsetzen und Schaudern, aber doch eben, war ja klar, dass es irgendwann so kommt, hingenommen und dann natürlich sofort angefangen zu telefonieren, zu lesen, ein Bild zu machen.
Wenn so etwas passiert, wie ist dein Nachrichtenkonsum da? Wo informierst du dich, wenn es so eine Live-Lage gibt?
Alles nur auf dem Handy. Ich habe ja seit Jahren nur noch ein Handy und das ist mein Schreib- und Lesegerät. Und insofern habe ich da unter verschiedensten Medienmarken und aber auch anderen direkteren Quellen versucht, mir ein Bild von der Lage zu machen und natürlich auch viel telefoniert.
Wann war dir klar, du sagst, die Nachricht war Krieg, aber es war ja noch mehr als das. Es war etwas, was Israel so noch nie gesehen und erlebt hat. 1200 Menschen, das Massaker. Wann hast du verstanden, was dort gerade passiert, also wie groß das in Wahrheit ist.
Ja, das Bild hat sich erst langsam zusammengesetzt und in der Tat dann eben doch auch dieses Erstaunen hervorgerufen. Das ging ja, glaube ich, auch vielen so, wie konnte das passieren? Warum hat das nicht der so geschätzte und mit einem legendären Ruf ausgestattete israelische Geheimdienst und Militärapparat nicht verhindert, nicht vorher gewusst? Das war dann sozusagen eine zweite Reaktionswelle, die natürlich auch sehr stark sich dann mit der Schwächung eigentlich der israelischen Verteidigungsfähigkeit auseinandersetzt und mit der Suche nach den Ursachen. Und dann eigentlich überhaupt erst über die nächsten Tage vervollständigte sich das Bild des Grauens, was diese wirklich beispiellosen und barbarischen Taten betrifft.
Gibt's ein Foto, ein Video aus diesen ersten Stunden und Tagen, das dich besonders verfolgt hat?
Tatsächlich gab es einen Fernsehbericht bei CNN, der mich damals absolut zu Tränen berührt hat. Und das war wenige Stunden, nachdem ein Vater, ich kann jetzt Namen und die konkreten Fälle nicht mehr erinnern, aber wenige Stunden, nachdem mein Vater darüber informiert wurde, dass seine Tochter ermordet wurde bei diesem Musikfestival, wurde er von einer CNN-Reporterin befragt. Und er beeindruckte mich erstens, weil er insgesamt gefasst war und um Fassung rang und man immer dachte, es würde jeder verstehen, wenn er diese Fassung nicht mehr hat. Aber was mich dann wirklich umgehauen hat, war, dass er die Kraft hatte, in der Situation noch eine Botschaft des Friedens zu senden und gesagt hat, und trotzdem und trotz allem wollen wir, brauchen wir Frieden in der Region und wir wollen Verständigung und wir wollen nicht die Sprache der Gewalt fortsetzen. Und ich muss sagen, das hat mich, da schließt sich der Kreis heute Morgen, als ich bei einem Gottesdienst in der jüdischen Gemeinde hier in Berlin war und der Rabbi eben gesagt hat, je mehr Gewalt die anderen sehen, mit desto mehr Frieden müssen wir antworten. Wir stehen für Licht, für die Helligkeit, für eine positive Energie und sozusagen diese übermenschliche Kraft aufzubringen angesichts der Entwicklung. Das fand ich damals sehr berührend und das fand ich auch heute Morgen wieder sehr eindrucksvoll.
Hat sich die Lage in Israel und in Nahost in diesem letzten Jahr so entwickelt, wie du es erwartet hättest? Also, dass der Krieg passieren würde, war danach klar, denke ich. Aber diese gesamte Dimension.
Nein, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass so schnell eine Täter-Opfer-Umkehr möglich wäre und dass sozusagen ja eigentlich schon wenige Tage danach erstens ein überraschend geringes Maß an Solidarität mit Israel und den Opfern und ihren Angehörigen zu spüren war und sehr schnell schon Reaktionen, ja, ich sagte, naja, selbst dran schuld, kann man ja verstehen und die Ursachen sind komplex oder wie der UN-Generalsekretär sagte, das Ganze ist nicht in einem luftleeren Raum passiert, was dann ja auch noch der frühere sicherheitspolitische Berater der Bundesrepublik, Herr Heusgen, verstärkt hat. Also das waren Reaktionen schon sehr kurz danach, die ich nicht für möglich gehalten habe und auch die Herzenskälte, mit der gerade mir die sich ja sehr viel auf ihre Menschenfreundlichkeit, auf ihre Toleranz, auf ihre Freiheitsliebe bis hin zu pazifistischen Strömungen, die mit einer unglaublichen Herzenskälte dann eigentlich darauf reagiert haben und versucht haben, das irgendwie zu relativieren und sehr schnell dazu übergingen, dann Täter und Opfer zu verwechseln. Was mich dann auch absolut schockiert hat, war diese berühmte Harvard-Studie, die nur einige Wochen danach publiziert wurde, nach der 51% der jungen Amerikanerinnen und Amerikaner unter 30 die Attacke der Hamas für verständlich gehalten haben angesichts des Leidens, das Palästinensern angetan wurde. Das war also eine ganz unglaubliche Täter-Opfer-Umkehr und Formulierung. Und das sind alles Entwicklungen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Überhaupt dann diese globale Welle von Antisemitismus, dass in Berlin auf den Straßen Süßigkeiten verteilt worden sind, das hat mich wirklich in einen Zustand absoluter Verblüffung und Sprachlosigkeit versetzt, die ehrlich gesagt manchmal bis heute anhält.
Wie ist das zu erklären aus deiner Sicht, dass gerade der progressive oder sogenannte progressive Teil der Gesellschaft ja kaum oder wenige Solidarität gezeigt haben? Und das eben so kurz danach, trotz brutalster Vergewaltigung, Und dass auch diese Aufmerksamkeit ja ganz schnell verpufft war für das israelische Leid.
Tiefsitzender Antisemitismus, der nie verschwunden ist, der immer da war, der nur in bestimmten Zeiten besser versteckt wurde und der plötzlich wieder aufbrach. Sozusagen die Konsequenzen und Früchte einer über Jahrzehnte gesäten Propaganda, die sehr weit auch in jugendkulturelle Milieus hinein vorgedrungen ist, durch Hilfsmittel wie TikTok und andere Social Media, die im Wesentlichen auf einem ganz zentralen Narrativ beruht. Und dieses Narrativ heißt, schwach ist gut, stark ist schlecht. Alles, was Stärke zeigt, Erfolg bewirkt, steht unter Verdacht, ein Täter zu sein. Alles, was schwach ist, verdient sozusagen das Mitgefühl in einer Opferloyalität. Und auf diesem Narrativ, das meines Erachtens schon auf ganz falschen Grundlagen basiert, weil warum ist stark immer schlecht und schwach immer gut? Es kommt nur darauf an, was einer mit Stärke macht oder für was einer Erfolge errungen hat. Also es ist ein ganz, wenn man so will, leistungsfeindliches, zivilisationsfeindliches Narrativ, aber das ist natürlich in bestimmten Milieus seit vielen, vielen Jahrzehnten systematisch vorbereitet worden, hat dazu geführt, dass so eine Art Wettlauf um den Opferstatus entstanden ist, eine Art Viktimisierungswettlauf. Wer schneller das bemitleidenswertere Opfer ist, hat sozusagen Gesellschaft Unterstützung. Und hier kommt dann das Wunder, das muss man sagen, das propagandistische Wunder, das islamistische Kreise erreicht haben durch diese Jahrzehnte vorbereitete Manipulation und Propaganda, dass man es wirklich geschafft hat, sozusagen aus diesem winzigen kleinen Land Israel auf einem winzigen Flecken Wüstenboden mit ein paar Millionen Menschen sozusagen den Täter, das Opfer, den Goliath zu machen. Und zwar über Jahrzehnte, nicht erst jetzt in der Auseinandersetzung, sondern immer wieder. Natürlich ganz stark verbunden mit alten antisemitischen Stereotypen, die schon von den Nazis und davor vorbereitet wurden, die jüdische Weltverschwörung, das übermächtige jüdische Kapital, die amerikanische Ostküste, die Israelis und die Juden und die halten zusammen und die organisieren das hier. Auf diesen wirklich vulgär faschistischen Narrativen ist dann entstanden zu sagen, Israel ist nicht das Opfer, ist der Täter, Israel ist nicht der David, sondern ist der Goliath und deswegen haben wir Solidarität mit den Palästinensern. Und es wird dabei nicht gesehen, dass die Palästinenser tatsächlich Opfer sind. Und zwar sehr bemitleidenswerte Opfer. Und es ist ganz, ganz grauenvoll, was den Palästinensern seit vielen Jahren und Jahrzehnten angetan wird und den Zivilisten in Gaza. Aber sie sind Opfer der islamistischen Terroristen, die sie missbrauchen. Als menschliche Schutzschilde ganz konkret, aber natürlich auch als propagandistische Mittel in einer großen Auseinandersetzung, die sich in einer Weise entwickelt hat, die ich muss es wiederholen, so in der Form nicht für möglich gehalten hätte.
Marion Horn, Bildchefin, hat heute kommentiert, dass der 7. Oktober auch eine Prüfung für uns war in Deutschland und dass wir diese Prüfung nicht bestanden haben.
Stimme ich vollkommen überein. Also sehe ich habe dem Kommentar, der, wie sich's für Bild gehört, einigermaßen kurz formuliert, weil man hätte noch kürzer machen können, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen, so ist es.
Du hast am Wochenende in einem Weltkommentar zum 7. Oktober gesagt und gefordert, dass wir in Deutschland jüdische Migranten bevorzugen sollten. Wie meinst du das?
Also erstmal ist dieser Vorschlag entstanden, basierend auf einem Impuls, der sich bei mir über die letzten Monate immer wieder eingestellt hat. Ich kann die Sonntagsreden nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es erzeugt bei mir fast Wut, obwohl es natürlich richtig ist, Wort für Wort, was all unsere Politiker heute zuletzt wieder der Bundeskanzler gesagt haben.
Welche Sätze sind besonders schlimm?
In Deutschland hat Antisemitismus keinen Platz. Wir müssen für die Sicherheit von Juden in Deutschland einstehen und sie garantieren. Keine Toleranz für die Intoleranz und so weiter und so fort. Auf deutschen Straßen darf dies nicht passieren. Wird seit Jahren, seit Monaten, seit Wochen und Tagen immer wieder aufs Neue mit den immer wieder gleichen Wort Textbaustein wiederholt. Und ich will auch niemandem was Böses unterstellen. Das meinen die meisten auch wahrscheinlich wirklich so. Aber das Ganze bleibt ja doch weitestgehend ohne Konsequenz. Auf den Straßen Berlins und in Deutschland und anderswo werden weiterhin israelische Fahnen verbrannt. Es werden weiter antisemitische Parolen gegrillt, Juda, Verrecke und Schlimmeres. Oder ich weiß gar nicht, gibt's noch Schlimmeres? Also fürchterliches jedenfalls. Und es passieren immer wieder Gewalttaten gegenüber Menschen, die eine Kippa tragen oder einen Davidstern tragen. Juden fühlen sich in Deutschland de facto immer unsicherer. Juden verlassen immer häufiger das Land, weil sie sich in Deutschland eben nicht mehr willkommen oder eben nicht mehr geschützt fühlen. Und das ist eine Realität, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und deswegen fand ich, es ist jetzt mal Zeit, darüber nachzudenken, was können wir denn tun? Also offenkundig können wir natürlich erstmal die Anwendung des geltenden Rechts verschärfen. Das wäre das Mindeste, was man tun könnte. Aber bevor man sich dann in irgendwelchen Anwendungsratschlägen für Polizei und Staatsgewalt ergeht, habe ich es für ratsam gehalten, mal in dem Zusammenhang über ein Signal oder eine Handlung ganz anderer Art nachzudenken. Und das ist eben ganz konkret ein anderes, eine besondere Regelung der Einwanderung von Juden nach Deutschland. Und ich bin ganz konkret der Meinung, dass Juden in Deutschland bevorzugt einwandern können sollten und bevorzugt und beschleunigt deutscher Staatsbürger werden können.
Aber die wollen doch gar nicht mehr zu uns.
Und ja, das ist ja genau der Punkt, dass man vielleicht dieser, wie ich finde, beschämenden Tatsache, dass immer weniger Juden zu uns wollen oder immer mehr Juden bei uns nicht mehr leben wollen, mal dadurch etwas entgegensetzen könnte, dass man mal eine robuste Einladungsgeste formuliert und nicht einfach nur sagt, ihr seid hier willkommen, wir schützen euch, dass man sagt, nee, ihr könnt auch übrigens ganz schnell Staatsbürger werden. Und die eine Flucht- oder Vertreibungsgeschichte während des Holocausts in ihrer Familie erlitten hatten, die sollten sofort deutsche Staatsbürger werden. Und das im Übrigen wäre für mich eine erstens altruistisch gebotene Geste, um zu sagen, wir tun hier was. Und wenn hier mehr Juden sind, jüdisches Leben wieder sichtbarer wird, dann sind Juden auch nicht nur Opfer, sondern Juden sind sozusagen aktiverer und sichtbarer Teil der deutschen Gesellschaft. Und dann, finde ich, können wir auch mal einzahlen auf das Versprechen, dass hier nicht nur der Islam de facto ein Teil von Deutschland ist, sondern eben auch das Judentum ein Teil von Deutschland ist, erst recht ein Teil von Deutschland ist, vor dem Hintergrund unserer Geschichte und vor dem Hintergrund unserer Interessen. Und ich glaube, das Gute an dem Vorschlag ist, dass es im Übrigen auch noch dem Land und seiner Entwicklung auf verschiedensten Gebieten mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit sehr gut tun würde, wenn wir schlichtweg über die letzten Jahrhunderte verfolgen, welchen überproportionalen Beitrag Juden auf der ganzen Welt, auf den verschiedensten Gebieten von Wissenschaft und Kultur bis hin zur Wirtschaft und Wissenschaft und Forschung geleistet haben. Ich glaube also, es würde sich lohnen, darüber mal nachzudenken, auch damit der berühmte Satz von Leo Beck sich nicht doch noch als richtig erweist, der nämlich nach 1945 gesagt hat, nach dem Holocaust ist die Symbiose von jüdischem und deutschem Zusammenleben endgültig ein Kapitel der Vergangenheit. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Und deswegen finde ich, wir können uns ja mal ganz konkret Gedanken machen, welche Möglichkeiten wir haben, dass das nicht so kommt, dass jüdisches Leben wirklich glaubwürdig Bestandteil der deutschen Kultur und des deutschen Alltags ist. Und wenn wir so weitermachen wie im Moment, dann werden wir in ein paar Jahren das Gegenteil besichtigen. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich diese Diskussion jetzt mal versucht, in Gang zu setzen.
Matthias, unabhängig von diesem einen Kommentar oder diesem Vorschlag auch in Richtung Politik, wie erlebst du die Reaktion auf Berichterstattung bei Axel Springer seit einem Jahr? Ich kann vielleicht mal von mir selbst berichten, wenn ich manchmal unterwegs bin in Berlin und Leute treffe, auch die ich nicht kenne, kommt es immer häufiger vor, dass man angesprochen wird, teilweise auch ein bisschen aggressiv, ja, und die Leute sagen, ja, ihr berichtet ja nur so, ihr seid Zionisten, ihr seid dies, ihr seid jenes.
Also Zionismus ist ja für mich kein Schimpfwort, sondern
aber
Kompliment.
Für diejenigen oder die das dort aussprachen, klang es jetzt wie eine Beschimpfung. Ja. Wäre es für mich auch nicht, aber so klang es. Teilweise diese Kritik ja auch immer aggressiver wird. Wie nimmst du das wahr? Und wie nimmst du auch die Debatte? Also wie viel bekommst du persönlich von dieser Kritik mit? Auch im halböffentlichen, privaten Umfeld gibt's da Leute, die sagen, wie kannst du nur oder was machen deine Marken da?
Täglich und ständig bekomme ich das mit. Und überhaupt macht mir natürlich diese zunehmende Gereiztheit der Gesellschaft, die mangelnde Dialogfähigkeit der Gesellschaft große Sorgen, dass es immer schneller geht, bis man sagt, die oder der ist anderer Meinung, da gibt's hier kein Gespräch mehr. Die Sprachlosigkeit ist eigentlich das Schlimme. Und das alles immer sofort sehr aggressiv und auf einer sehr persönlichen Ebene stattfindet. Und das spiegelt sich auch in der Auseinandersetzung mit den Journalistinnen und Journalisten unseres Verlages und den sehr vielfältigen und sehr pluralen Veröffentlichungen in den verschiedenen Medien des Hauses. Und je extremer eine bestimmte Blase sozusagen aufgeladen ist, auch in bestimmten Social-Media-Milieus, die ja postfaktisch geradezu bestimmte Entwicklungen ausblenden. Also auf TikTok hat es im Wesentlichen den 7. Oktober, den wir heute traurig Revue passieren lassen, den hat es ja gar nicht gegeben. Es wird ja geschildert wie einen quasi genozidalen Angriff Israels auf Gaza. Und wer natürlich von dieser Propaganda geprägt ist, der ist genauso wie die Nazis im Dritten Reich oder andere manipulierten, von Extremisten und totalitären Regimes manipulierten Gruppen, der ist natürlich dann schnell davon überzeugt, dass sie oder er die einzige Wahrheit gepachtet hat. Und da ist jedes andere Faktum, jede andere Berichterstattung dann störend oder schon Verrat. Und das ist natürlich insgesamt eine besorgniserregende Tendenz.
Aber
wenn
lass
ich
uns
mir
mal,
jetzt die Medienberichterstattung in Deutschland insgesamt angucke, so würde ich sagen, dass das in Summe ja wirklich erfreulich ist, dass es da mit einigen Medien und Marken des Hauses Axel Springers noch ein paar abweichende Meinungen gibt. Das ist dann doch wenigstens ein bisschen Pluralismus.
Jetzt abseits von den Leuten, die so verblendet sind, so nenne ich es jetzt mal, dass sie wirklich das gar nicht sehen wollen. Aber es gibt ja auch vernünftige Leute, die Kritik üben und sagen zum Beispiel, oder diese öffentliche Kritik an uns entzündet sich ja auch an der Frage, wie über Zivilisten in Gaza berichtet wird, ob und wie viel und wie intensiv. Haben Kritiker damit recht, wenn sie sagen, dass Zivilisten aus Gaza zu wenig in der Berichterstattung bei Axel Springer vorkommen und damit am Ende zu wenig Empathie erzeugt?
Also ich glaube, man ist immer gut beraten, das für möglich zu halten, dass man Dinge besser machen könnte. Und ich glaube, dass wir sicherlich auch noch mehr über Opfer in Gaza berichten könnten und sollten. Wir haben uns ja auch bemüht, du hast ja selber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Petition unterzeichnet, in der du ausdrücklich gefordert hast.
Mario und Ulf haben die unterzeichnet.
Ach so, gut.
Aber,
ja. Also,
aber ich bin natürlich davor.
Du bist direkt hier vor Ort jemand, der das erlebt hat. Du warst ja auch einer der allerersten oder sogar der Einzige, der ganz am Anfang in Gaza war und hast ja selbst dafür immer gekämpft. Und wie gesagt, Bild hat sich auch dafür eingesetzt, dass wir hier freieren Zugang bekommen, um darüber besser zu berichten. Also ich muss ohnehin sagen, das Ganze kommt mir manchmal vor, es ist ja hier kein Fußballspiel. Bist du jetzt im Team Gaza oder im Team Israel? Es ist ja von grauenvoller Banalität und im Übrigen menschenverachtender Banalität. Jedes Opfer auf jeder Seite und selbstverständlich ganz besonders auch die vielen unschuldigen Zivilistenopfer in Gaza sind grauenvolle Menschenrechtsverletzungen und verdienen jedes Mitleid und jede mediale Aufmerksamkeit. Und wenn wir das nicht genug tun, dann müssen wir es besser machen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auf die Ursachen hinzuweisen. Und wenn vergessen wird und verdrängt wird, wer als Fortsetzung einer über Jahrzehnte sich entwickelnden Vernichtungsfantasie Israel und seiner Bürgerinnen und Bürger betreffend den Angriff am 7. Oktober gestartet hat, wer mit welchen Mitteln dort agiert hat, wer Frauen vergewaltigt hat, Kinder umgebracht und die Bilder lustvoll im Internet geteilt hat und wer jetzt seit einem Jahr immer noch fast 100 Geiseln dort unter grausamen Bedingungen foltert, quält und festhält, anstatt sie freizulassen und so zu einer Lösung des Konflikts beizutragen. Wer das verdrängt und dann nur darauf hinweist, man müsste noch mehr auf die Opfer in Gaza hinweisen, verzerrt, glaube ich, auch die Realität. Und das darf auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Jedes Opfer ist eines zu viel. Und auf jedes Schicksal muss hingewiesen werden. Aber wir müssen trotzdem in aller Rationalität auch bestimmte Konfliktursachen und geopolitischen Zusammenhänge beleuchten.
Sind Medien vielleicht auch aus bestimmten Gründen, dass internationale Reporter nicht rein können, worüber wir gerade gesprochen haben, was ich tatsächlich auch als Skandal empfinde ein Jahr danach, sind Medien sowohl, ich sage jetzt mal, die eine Seite als auch der anderen Seite daran gescheitert, ausgewogen über das zu berichten, was in Gaza passiert?
Also, wie heißt das, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und es ist für Journalisten eine ganz, ganz besonders schwierige Herausforderung. Du weißt das besser als jeder andere, aus Kriegsgebieten differenziert, wahrheitsgemäß zu berichten, weil alle und insbesondere Journalisten und Medien natürlich auch Opfer der Manipulation und Propaganda sind. Deswegen muss man sich immer darum bemühen, die andere Seite zu beleuchten. Das ist ein journalistischer Grundimpuls. Und im Übrigen, wenn die meisten oder alle das eine beleuchten, dann ist es immer sinnvoll, mal das Gegenteil zu beleuchten oder zu gucken, ob die Medaille nicht noch eine andere Seite hat. Auf der anderen Seite kann es in kriegerischen Auseinandersetzungen selten nur Neutralität geben. Ich halte das für eine ganz irreale Fantasie, weil diese sogenannte Neutralität, und ich diskutiere das sehr viel auch mit Freunden aus der Schweiz, die sich ja immer sehr auf diese Neutralität auch schon als Staatsraison quasi beziehen. Ich glaube, Neutralität wird dann ganz schnell auch zu Opportunismus. Und es gibt natürlich immer im Leben Situationen, wo man sich entscheiden muss und wo man das größere Übel verorten muss. Und wenn wir einen autokratischen, totalitären Aggressor mit einem demokratischen, nicht perfekt demokratischen, aber immer noch demokratischen Verteidiger sozusagen auf eine moralische Stufe stellen und sagen, dann liegt die Wahrheit da in der Mitte und dann müssen wir da neutral bleiben, dann ist das falsch. Dann ist das am Ende auch Verrat an der Demokratie, an der offenen Gesellschaft, an der Gesellschaft, für die ich jedenfalls morgen aufstehe. Und das ist eine Gesellschaft der Toleranz und der Weltoffenheit und der Idee des Individuums und des Humanismus. Und dann kann ich nicht sagen, ich muss in einer Auseinandersetzung, wo Terroristen systematisch versuchen, ein Land und sein Volk von der Landkarte zu tilgen, muss ich neutral bleiben. Das geht nicht.
Wenn wir auf den gesamten Nahen Osten nach dem 7. Oktober schauen und auch auf die Entwicklung des letzten Jahres, insbesondere aber auch der letzten Wochen, was wir bei der Hezbollah gesehen haben, aber auch wie die Situation in Gaza ist. Bist du, wenn du jetzt die nächsten Monate, wahrscheinlich sind es Jahre, dir anschaust, bist du eher optimistisch oder pessimistisch, was die mittelfristige Entwicklung angeht?
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Ganze durchaus auch so etwas wie ein heilsamer Weckruf sein kann. Weil das, was wir da gerade erleben im Mittleren Osten, und im Übrigen sind die Konflikte ja verwandt, das, was in der Ukraine passiert mit diesem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was potenziell in Taiwan droht mit einer Übernahme durch China, das sind alles Konflikte, die einen gemeinsamen Nenner haben. Und dieser gemeinsame Nenner ist die Schwächung der Demokratie, die Schwächung der offenen Gesellschaft, die Schwächung von Gesellschaften, die auf der Idee von Menschenrechten und Rechtsstaat basieren. Das ist das, was Diktatoren, was Autokraten fürchten, was sie sich möglichst weit vom Leib halten wollen und was sie mit diesen Handlungen unterminieren oder sogar vernichten wollen. Und ich benutze deswegen gerne das Bild von Israel als dem Kanarienvogel. Die Arbeiter in den Minen haben früher Kanarienvögel mit unter Tage genommen, weil Kanarienvögel auf Sauerstoffmangel besonders früh reagieren und so etwas wie Warnsignale waren, wenn der Sauerstoff unter Tage zu knapp wird und die Minenarbeiter, um ihr Leben zu retten, schnell wieder nach oben müssen. Diese Warnfunktion oder diese Frühindikatorenfunktion hat für mich das, was da gerade in Israel passiert. Es geht zuallererst um die Juden, um Israel. Es geht aber am Ende um die freie und offene Gesellschaft. Es geht um uns, um unser Lebensstil, um das, was wir hier täglich mit großer Selbstverständlichkeit in Berlin und anderswo genießen, tolerant, weltoffen zu leben. Jeder kann ohne körperliche Gewalt und Strafe zu befürchten, sagen, was er denkt, tun, was sie oder er möchte, soweit damit nicht Sicherheit und Freiheit anderer eingeschränkt wird. All diese Segnungen nehmen wir für selbstverständlich, sie sind es aber nicht. Sie werden angegriffen und ich habe die Hoffnung, dass dieser Weckruf verstanden wird und dass es vielleicht dazu führt, dass wir uns auch wieder mit etwas mehr Ernst auf die Verteidigung dieser Werte besinnen. Das ist meine Hoffnung und dafür gibt es durchaus ein paar Indikatoren. Ich meine, Putin wollte die NATO schwächen. Was hat er erreicht? Die NATO ist stärker denn je. Putin und die Islamisten wollten und wollen das transatlantische Bündnis schwächen. Bisher haben sie auch da eher das Gegenteil erreicht. Es ist wieder mehr Zusammenhalt. Und ich glaube, wir bekommen auch mehr und mehr auch im Lichte der sehr gewalttätigen Ausschreitungen hier bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern vielleicht eine andere Diskussion, was innere Sicherheit betrifft, was Grenzen der Toleranz für Intoleranz betrifft. Und das kann alles langfristig, glaube ich, auch eine positive Wirkung. Also ich glaube, wir stehen gerade an so einer Weggabelung. Es kann jetzt ins Elend führen, aber es kann auch sein, dass wir in ein paar Jahren sagen, wir haben die richtigen Konsequenzen ausgezogen.
Wenn du diese Intoleranz und diese Hassdemos ansprichst, Wenn ich mir anschaue, die großartige Arbeit zum Beispiel von Iman Sefati, unserem Kollegen bei Bild, der fast jeden Tag dort auf den Demos unterwegs ist, hier in Berlin auf den Straßen, das filmt und immer wieder enthüllt, was dort geredet wird, welcher Hass dort gegen Israel geäußert wird. Und er teilt es und die Videos verteilen sich überall und die Leute können es jedes Mal sehen. Und es geht seit Monaten, seit Jahren und offenbar kann der Staat oder will der Staat ja nichts dagegen tun.
Weil die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut sind in einem solchen Rechtsstaat. Und deswegen tun wir uns so schwer und sind so langsam im entschlossenen Reagieren. Und ich weiß, dass das nicht die Antwort ist, die du vielleicht jetzt erwartest oder die man sich wünscht. Aber ich glaube, dass das eine Erscheinung dieser offenen Gesellschaft ist, auf die wir in Summe eher stolz sein sollten und die mit der großen Geste des gesunden Menschenverstands mal eben wegzuwischen, man sich gut überlegen sollte. Der gesunde Menschenverstand.
Also wir müssen das aushalten aus deiner Sicht.
Es gibt Exzesse, die zu weit gehen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir sollten die Möglichkeit des Rechtsstaats, die wir noch nicht ausgeschöpft haben, mit anderer Konsequenz ausschöpfen. Wir brauchen den wehrhaften, den wirklich kraftvollen Rechtsstaat. Aber jetzt zu sagen, weil uns das Thema der Demo nicht passt, verbieten wir sie. Oder weil uns diese Äußerung nicht passt, kommt diese Person für eine Äußerung, die uns nicht gefällt, ins Gefängnis. Das, finde ich, sollten wir nicht machen, weil das sind ja die Mittel derjenigen, die wir angreifen. Das ist doch immer der Punkt, weshalb die Dinge auch eben nicht zu vergleichen sind, wenn in Israel einer wirklich nicht perfekten Demokratie mit vielen Entwicklungen, die man aus sehr guten Gründen sehr kritisieren kann in der jüngeren Vergangenheit, aber wenn in Israel ein Präsident seine Sekretärin sexuell belästigt, dann kommt er ins Gefängnis. Wenn im Iran eine Frau sagen würde, der Präsident hat mich vergewaltigt, wird sie gesteinigt. Das sind die Unterschiede. Und wir wollen doch nicht mit den Mitteln unserer Gegner Auseinandersetzungen gewinnen. Wir wollen sie mit unseren Mitteln gewinnen. Und das setzt eine große, große Leidensfähigkeit voraus im Umgang mit den Konsequenzen, die dieser Rechtsstaat, die diese freie, offene Gesellschaft bedeutet. Das ist aber das kleinere Übel. Und deswegen geht es darum, hier sozusagen das, was wir haben, anzuwenden, aber nicht jetzt gleich zu sagen, das taugt alles nichts mehr und jeder, der was sagt, was uns nicht gefällt, der kommt halt in den Knast. So geht's eben auch nicht. Dann machen wir das, was wir unseren Gegnern vorwerfen.
Du sprichst den Rechtsstaat Israel an. Und wenn über Israel diskutiert wird, dann steht meist ein Mann im Zentrum der Kritik. Das ist Premierminister Benjamin Netanyahu. Jetzt hat Ulf Poschert heute einen interessanten Kommentar geschrieben. Zitat, wird Netanyahu mit einem Gegenschlag die Mullahs im Iran so schwächen können, dass ihr Terrorregime einstürzt? Er würde als großer Staatsmann in die Geschichte eingehen können. Wie blickst du heute auf Netanyahu?
Also erstens bin ich kein Militärberater, der sowas beurteilen kann. Zweitens noch weniger ein Politikberater. Deswegen möchte ich mich eigentlich aus der Diskussion auch deshalb raushalten, weil diese Diskussion oft etwas vermischt, was für mich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Wie gut Benjamin Netanyahu als Premierminister des Landes Israel ist, wie kritikwürdig die Justizreform in Israel war oder ist, wie schlecht das Verhalten von Netanyahu in irgendwelchen Auseinandersetzungen vor Gericht. Das hat alles für mich nicht das Geringste zu tun mit dem, was wir am 7. Oktober in Israel beobachtet haben und seitdem beobachten, was die Reaktion darauf betrifft. Hier wird etwas vermischt. Hier werden innenpolitische Entwicklungen und vielleicht innenpolitische Fehler mit ganz grundlegenden geopolitischen und auch wertebasierten Grundsatzfragen vermischt. Und wir können doch nicht sagen, also wenn ich das auch gehört habe bei Russland, die Ukraine, die ist doch auch korrupt. Das muss man doch verstehen. Das kann man doch nicht irgendwie sozusagen Russland vorwerfen, wenn sie da so folgen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Was hat denn die angebliche Korruption ukrainischer Bürger mit der Rechtmäßigkeit von Putins Militärschlacht zu tun? Was hat Netanyahus Verhaltensweisen während der Justizreform oder sonst wo damit zu tun, dass die Hamas Frauen vergewaltigt und Kinder abschlachtet?
Aber nichts, gar nichts. Aber Netanyahu wird ja auch für seine Kriegsführung stark kritisiert, beziehungsweise das israelische Militär. Ich lese mal vor, was der Nahost-Experte Daniel Gerlach gesagt hat. Zitat: Was ist mit den Sicherheitsinteressen der Libanesen? Was ist mit den Sicherheitsinteressen der Palästinenser in Gaza? Diese Diskussion kann man mit Israel führen, ohne dass man anti-israelisch ist. Und ganz aktuell, Emmanuel Macron spricht schon von einem Waffenembargo, weil er davor warnt, dass der Libanon genauso aussehen könnte wie Gaza.
Ja, das finde ich absurd. Also hier Waffenembargos vorzuschlagen, das gehört wirklich für mich zu den Grenzüberschreitungen der internationalen Politik, wo ich nur sagen kann, wenn man es schon nicht aus berechtigter Solidarität mit Israel anders sieht, dann sollte man es wenigstens aus Egoismus und geopolitischer Klugheit im eigenen Interesse anders sehen, weil man sonst diejenigen empowert, die es auf unsere Werte und auf unsere Gesellschaft abgesehen haben. Also wir sollten doch die Souveränität Israels in der Verteidigung seiner Interessen und auch seiner Kriegsführung respektieren. Ich habe allerdings manchmal das Gefühl, und diese Bemerkung würde ich gerne noch machen, dass wir auch in der Frage, wie wir überhaupt auf kriegerische Auseinandersetzungen blicken, mittlerweile etwas naiv und weltfremd geworden sind. Ich meine, Israel verteilt Flugblätter vorher, um anzukündigen, wo sich Zivilisten besser in Sicherheit bringen sollten, tut alles, um zivile Opfer zu minimieren und beeindruckt teilweise mit der Zielgerichtetheit militärischer Schläge, insbesondere auf die Führer, Anführer von Terrornetzwerken. Und trotzdem sagen wir, das darf nicht passieren. Ja, nochmal, jeder Krieg ist einer zu viel. Jedes Opfer, das es in einem Krieg gibt, ist eines zu viel. Aber wir müssen doch irgendwo realistisch noch sein in den Möglichkeiten, wie man sich in einer solchen Auseinandersetzung verteidigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch das ist sehr asymmetrisch geworden.
Ich möchte noch einen weiteren kritischen Kommentar von heute vorlesen. Spiegelkorrespondent Tore Schröder schreibt auch über das, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Ich zitiere: Auch sonst ist die Bilanz der vergangenen 12 Monate katastrophal. Der Gazastreifen liegt in Trümmern. Im Westjordanland schreitet die Landnahme gewalttätiger Siedler in nie dagewesenem Tempo voran. Es droht ein neuer Palästinenseraufstand. Die israelische Wirtschaft leidet unter dem Dauerkonflikt. Die fortgesetzte Befreiung der Ultraorthodoxen vom Militärdienst hat das Potenzial, die Gesellschaft zu zerreißen. Es scheint völlig unklar, wie lange die Armee brauchen wird, um die Hisbollah im Südlibanon von der israelischen Grenze zu vertreiben. International ist das Land durch seine Kriege isoliert und steht nun vor einer großen Eskalation gegen den Iran.
Also das ist wieder die alte Rhetorik. Wir werfen Israel auch noch vor, dass sie sich verteidigen gegen ihre Mörder. Ich verstehe es nicht. Also, und im Übrigen, schauen wir mal. Also ich muss sagen, ich war jetzt in den letzten Wochen eigentlich ziemlich beeindruckt über den Erfolg einiger Schläge. Die Sache mit den Pagern, also das ist für mich wirklich einer der größten, geradezu ikonografischen Triumphe, wie man mit einem Höchstmaß an Intelligenz und Zielgerichtetheit den Schaden auf der Seite totalitärer Terrorkommandos maximieren kann und gleichzeitig zivile Opfer so gering wie möglich hält. Das sehe ich fast als Muster. Jetzt würde ich sagen, jetzt beobachten wir doch mal, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Vielleicht gibt es sogar doch in Summe dann überraschende Erfolge, die vielleicht zu einer so großen Schwächung der Netzwerke beitragen, dass die Dinge sich zumindest beruhigen. Ich habe die Hoffnung an Frieden im Nahen Osten leider schon vor vielen, vielen Jahren aufgegeben. Ich glaube, das Ziel sollte Stabilität sein. Und ich glaube, Stabilität basierend auf einer Ordnung, die so strikt überwacht wird, dass jeder, der dieses Ordnungsprinzip missachtet, mit fürchterlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Und das kann nur eine internationale Aufgabe einer Staatengemeinschaft und Werteallianz sein.
Du bist viel in den USA. Wenn du dir jetzt die Rolle der USA anschaust in der ganzen Angelegenheit, auch was die Frage des Iran angeht, und das ist ja die Debatte gerade, die geführt wird, was wird als nächstes passieren? Was wird Israel angreifen? Ich glaube, dass Israel den Iran angreift, ist klar. Aber Joe Biden hat sich mehrfach so geäußert, dass er zum Beispiel massiv davor gewarnt hat, Atomanlagen anzugreifen, also vor größeren Schritten. Wie siehst du da die Rolle der USA? Und warum haben sie kein Interesse daran, in der Form gegen das iranische Regime vorzugehen? Weil wenn man sich auch die Präsidentschaft von Obama anschaut und dann jetzt Joe Biden, dann ist das ja anders gelagert, als dass man daran glaubt, das iranische Regime in irgendeiner Weise ja beenden zu können oder einen neuen Iran zu schaffen?
Du stellst mir so berechtigte und zugleich komplizierte Fragen, dass mein Kompetenzlevel jedenfalls dramatisch überschritten wird. Warum hat Amerika kein Interesse, den Iran stärker zu schwächen? Das fängt schon mit der Gegenfrage an. Sind wir sicher, dass sie kein Interesse daran haben? Wenn wir sicher sind, dass sie dann daran kein Interesse haben, dann würde ich es auch nicht verstehen, denn es ist im vitalen Interesse der Vereinigten Staaten. Und es war ein riesiger Fehler mit Handschlägen, die man Ahmadinejad offeriert hat und anderen Gesten der Versöhnung und auch noch der finanziellen Unterstützung darauf zu setzen und zu hoffen, dass sie deswegen eine nukleare Aufrüstung nicht so schnell wie möglich weiter vorantreiben würden. Also das Maß der Naivität vieler westlicher Kräfte in der Auseinandersetzung mit nicht rechtsstaatlichen, autokratischen oder diktatorischen Regimen, das Maß dieser Naivität ist bemerkenswert. Wir haben viele Lektionen aus der Vergangenheit gelernt und auch aus diesen Gründen halte ich diese Eskalationsvermeidungstheorie für in den allermeisten Fällen grundfalsch, weil autokratische Regime verstehen nicht die Sprache der Schwäche und des Entgegenkommens, sondern sie verstehen nur die Sprache der Stärke. Und das muss immer eine Verbindung sein aus dem Sichtbarmachen ernsthafter Möglichkeiten mit schrecklichen Konsequenzen und auf der anderen Seite diplomatischen Verhandlungen. Das ist das Prinzip, das in der Vergangenheit Konflikte immer am besten vermieden oder dann zumindest beendet oder so kurzfristig wie möglich gestaltet hat. Aber einfach nur immer zu warnen und zu sagen, Waffenstillstand, Waffenembargo, bloß nicht etwas selber tun, was die andere Seite provozieren würde. Das war immer falsch. Das war schon im Dritten Reich falsch. Wohin Appeasement geführt hat, haben wir gesehen. Und man sollte doch wenigstens versuchen, an der Stelle aus der Geschichte ein bisschen zu lernen.
Wie siehst du die Beziehungen zwischen Israel und den USA oder speziell zwischen Netanyahu und Joe Biden? Es gibt dieses mittlerweile fast ikonische Foto von Netanyahu in einem Hotel in New York, wo er den Angriff auf Nasrallah befiehlt oder sein Go gibt. Und es war dann klar, er hatte Joe Biden, der nur wenige Kilometer entfernt gerade war, nämlich bei den UN, nicht mal darüber informiert, dass sie Nasrallah töten würden oder versuchen würden, ihn zu töten. Was zeigt uns das?
Also ich glaube, das Verhältnis der Vereinigten Staaten und Israels, das hat viele Ebenen und das ist schon ein sehr dicht gewebtes Tuch. Und das Tuch ist stärker als die individuelle Beziehung zweier Spitzenpolitiker zueinander. Wobei man auch nicht bestreiten kann, dass auch Joe Biden durchaus viel für Israel getan hat und mit Tony Blinken auch in sehr vielen Phasen an der Seite Israels gestanden hat. Aber das oberste Prinzip ist für mich immer, die Souveränität eines Landes zu entscheiden, wie es sich verteidigt. Und auch in dem Sinne finde ich es verständlich, wenn nicht jeder Schritt dann mit einem Bündnispartner oder mit einem strategisch Verbündeten abgesprochen wird.
Also wird Netanyahu auch jetzt wieder sagen, ich mache das, was ich will, oder ist ein Schlag gegen den Iran möglicherweise so?
Ich glaube, es liegt tief in der israelischen Geschichte und vielleicht noch tiefer auch in der Erfahrung der jüdischen Geschichte über Jahrhunderte, dass man sich am Ende, wenn es wirklich darauf ankommt, leider auf niemanden verlassen kann. Und deswegen, wenn es wirklich darauf ankommt, auf sich gestellt ist und deswegen, wenn es wirklich darauf ankommt, manchmal auch Dinge ganz alleine entscheiden muss.
Wenn wir die deutsche Position uns anschauen zum Iran, wie bewertest du das?
Zum Iran?
Also zum möglichen Angriff auf den Iran, zur Frage, warum auch Deutschland in den vergangenen Jahren so wenig gegen das iranische Regime unternommen hat.
Wir glauben ja immer noch an das Gute schlechter Menschen und neigen dazu, anderen die gleichen psychologischen Reaktionsmuster zu unterstellen, die wir als moralischen Imperativ verstehen. Das hat schon zu sehr vielen fürchterlichen Missverständnissen und großen Konsequenzen der Gewalt geführt, dass man gedacht hat, wenn wir nur nett genug sind und einen Kompromiss anbieten oder eine Verhandlung anbieten, dann wird die andere Seite das als moralische Verpflichtung empfinden, uns auch entgegenzukommen und sich an Verhandlungsergebnisse zu halten. Ich glaube, was den Iran betrifft, und sein Vorgehen und seine Vernichtungsfantasien und seinen Umgang mit Menschen. Man braucht nur in die jüngste Geschichte der Frauenrechtsentwicklung, wenn man davon im Iran überhaupt sprechen kann, zu blicken. Ich glaube, da muss man nichts mehr lernen. Da muss man nur noch versuchen, realistisch zu sein. Ich glaube, das sind wir noch nicht in ausreichendem Maße.
Wenn wir uns hier zum zweiten Jahrestag wiedersehen, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber was denkst du, wie wird sich die Region entwickelt haben bis dahin?
Ich glaube, Israel wird in den nächsten Monaten noch einige überraschende Fortschritte erzielen, in Abstimmung mit Verbündeten oder alleine. Ich glaube, dass das zu einer Schwächung der Terrornetzwerke beitragen wird. Ich glaube, dass wir in westlichen Demokratien, insbesondere auch in Deutschland, eine Neubesinnung in der Frage einer Migrationspolitik, die Systemfeinde zu mild behandelt und zu viel Toleranz für Intoleranz an den Tag legt, erleben werden. Und dass wir in einem Jahr besser dastehen werden als heute. Ich bin optimistisch. Ich glaube, in einem Jahr wird die Situation im Mittleren Osten eine bessere sein als jetzt. Und ich glaube, wir werden in Deutschland und in Europa eine langsame und schrittweise Rückkehr zu Vernunft und dem Selbstbewusstsein wirklich offener und freier Gesellschaften, die dann auch die Grenzen der Freiheitsmissbräuche definieren, gefunden haben.
Matthias, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank an unser erstes Live-Publikum hier heute an einem historischen Tag am 7. Oktober im Axel Springer Haus. Vielen Dank.
Danke dir, Paul.
Danke.
Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion, bei Serda Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt, bei Yorgos Mutafis und Vadim Moisenko.